Willkommen zu einer neuen Episode des Predigt-Podcasts der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde Wiedenest aus Nordrhein-Westfalen. Wir sind davon überzeugt, dass Gott durch Predigten redet. Wir wünschen viel Inspiration beim Hören.
Zum Einstieg der Predigt lese ich jetzt den zugrunde liegenden Text aus 1. Samuel, das erste Kapitel, leicht gekürzt. Elkana hatte zwei Frauen. Die eine hieß Hannah, die andere Penina. Penina hatte schon einige Kinder, Hannah aber keine. Jedes Jahr reiste Elkana mit seiner ganzen Familie zum Heiligtum nach Silo, um dem allmächtigen Gott ein Opfer darzubringen und ihn anzubeten. Jedes Mal, wenn Elkana sein Opfer dargebracht hatte, kam die ganze Familie zu einem Festessen zusammen. Elkana schnitt das Fleisch der geopferten Tiere in gleiche Stücke und teilte sie aus. Penina erhielt Fleisch für sich und jedes ihrer Kinder. Hannah aber bekam die doppelte Portion, denn Elkana liebte sie sehr, obwohl der Herr ihr bisher Kinder versagt hatte. Stets begann Penina dann Hannah mit Sticheleien zu kränken, weil sie kinderlos war. Das wiederholte sich jedes Jahr. Penina verletzte Hannah mit ihrem Spott so sehr, dass sie vor Ärger und Traurigkeit nur noch weinte und nichts mehr essen wollte. »Hannah, warum weinst du?« fragte Elkana dann. »Du isst ja gar nichts. Bist du so traurig, weil du keine Kinder hast? Bin ich dir denn nicht viel mehr wert als 10 Söhne?« versuchte er sie zu trösten. Eines Tages, als Hannah wieder einmal nur mit Mühe einige Bissen heruntergebracht hatte, zog sie sich von den anderen zurück und ging zum Heiligtum. Dort saß der alte Priester Eli auf einem Stuhl neben der Tür. Vor lauter Verzweiflung weinte Hannah hemmungslos. Unter Tränen betete sie: »Allmächtiger Gott, du siehst doch mein Elend. Wenn du Erbarmen mit mir hast und mich nicht vergisst, sondern mir einen Sohn schenkst, will ich ihn dir zurückgeben. Sein ganzes Leben soll dann dir hergehören. Als Zeichen dafür werde ich ihm nie die Haare schneiden.« Hannah betete sehr lange. Ihre Lippen bewegten sich, die Worte waren aber nicht zu hören, weil Hannah leise betete. Eli hielt sie für betrunken und fuhr sie an: »Wie lange willst du eigentlich noch betrunken hier herumlummern? Geh und schlaf erst einmal deinen Rausch aus.« »Aber nein, mein Herr, ich bin nicht betrunken«, widersprach Hannah. »Ich bin nur sehr, sehr traurig und hab dem Herrn mein Herz ausgeschüttet. Halte mich bitte nicht für eine heruntergekommene Frau. Wirklich, ich hab nur aus lauter Verzweiflung so lang gebetet.« Da antwortete Eli: »Geh getröstet und in Frieden nach Hause. Der Gott Israel wird dir geben, worum du gebeten hast.« Erleichtert ging Hannah zu den anderen zurück. Sie konnte wieder essen und man sah ihr an, wie glücklich sie war. Als Elkana mit Hannah schlief, erhörte der Herr ihr Gebet. Sie wurde schwanger und brachte noch im selben Jahr einen Sohn zur Welt. »Ich habe Gott um einen Sohn gebeten«, sagte sie und nannte ihn daher Samuel, von Gott erbeten. Als Samuel einige Jahre alt war, nahm seine Mutter ihn mit nach Silo. Obwohl er noch sehr jung war, wollte sie ihn nun im Heiligtum Gottes lassen. Nachdem Elkana und Hannah einen Stier geopfert hatten, brachten sie den Jungen zu Eli. »Herr, erinnerst du dich noch an mich?« fragte Hannah. »Ich bin die Frau, die vor einigen Jahren hier stand und gebetet hat. Um diesen Jungen habe ich damals gefleht und der Herr hat mein Gebet erhört. Er gab mir, worum ich bat. So will ich auch mein Versprechen halten. Ich gebe Samuel dem Herrn zurück. Sein ganzes Leben lang soll er Gott gehören.«
Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Vielleicht stellt ihr die Frage, das Thema ist so oft schon angesprochen worden, das Thema ist schon so oft in Predigten drüber gehört, warum ist das jetzt wieder so wichtig, dass wir heute wieder über die Familien sprechen. Warum das wichtig ist: ich habe diese Woche recherchiert und habe ich einige Zahlen vom Internet runtergeladen, die mich richtig bewegt haben, erschüttert haben. Und ein paar Statistiken habe ich mitgebracht und die würde ich ganz kurz vorlesen, um damit ein bisschen deutlicher zu machen, warum das Thema Ehe, Familie, Kindererziehung so wichtig ist und so relevant ist. Also diese Statistiken kommen von 2017, weil für 18 standen noch nicht alle aktuell da. Und unter anderem folgenden Punkten. Scheidungen 2017. Fast jede zweite Ehe ist in Scheidungen geendet. Patchwork-Familien sind zwischen 10% und 20% in unserer Gesellschaft. Was bedeutet das? Dass deine Kinder und meine Kinder prügeln sich mit unseren Kindern. Und die Kinder leben in der Regel nicht glücklich in diesen Familien. Alleinerziehend in Deutschland 2017 knapp 3 Millionen. Vergewaltigungen, sowohl körperlich als auch sexuell, bei Kindern 14.000 und zusätzlich noch etwa 16.000, wo über Kinderpornografie betroffen werden. Bei Erwachsenen ist das noch krasser, knapp 120.000 Erwachsenen, vor allem Frauen, sind da betroffen. Um die 5.000 Kinder wurden in 2017 schwer missbraucht und davon die Hälfte unter 6-Jährigen. 143 Kinder wurden getötet. Und über 3 Millionen Kinder haben mindestens eine suchtkranke Elternteil. Und da sind die Statistiken, wo eine Anzeige gestartet worden ist. Also dann können wir uns noch vorstellen, wie viel mehr, die noch da sind, wo keine Anzeige oder Meldung stattgefunden hat. Und ich glaube, nicht nur deswegen ist das so wichtig, dass wir darüber reden, sondern auch deswegen, weil das ein besonderes Herzensanliegen von Gott ist, dass wir über die Familien reden und uns von Gott beraten lassen. Ich bin sehr, sehr, sehr dankbar für diese Geschichte, weil diese Geschichte hat die Tage mich oder die letzte Woche sehr stark geprägt. Und ich bin dankbar Gott dafür, dass wir ein Einblick jetzt gewinnen können und ein Einblick bekommen können, wo wir als ein Fenster aufgemacht wird und können in die Familie von Elkanah und Hannah reinschauen, ohne Schmink, ohne Make-up, so wie das war. Sowohl mit dem Positiven als auch mit den negativen Sachen und Eigenschaften. Und als Erstes sehen wir ein Grundprinzip von Gott. Nämlich, das wird an mehreren Stellen in der Bibel angesprochen, dass Gott ursprüngliches und vollkommenes Plan für uns Menschen war, was die Ehe angeht, dass ein Mann und eine Frau sich heiraten lassen. Und da sehen wir die Ehe als Schutzrahmen und als Segen für uns, wo eine Frau und ein Mann mit Gott in Dreierverbindung stattfindet. Da sehen wir einen Schutzrahmen, was Gott erschaffen hat, und ein Segen für diese Menschen. Das sehen wir schon bei Adam und Eva. Und das ist von Gott so gewollt. Und das sehen wir als Lebensgrundlage und als Fundament für diesen beiden Leuten auch, bei Elkanah und Hannah. Dass die das als Segen erfahren haben, dass Gott die einander füreinander gegeben hat. Aber da sehen wir auch, dass das auch ein Stressfaktor bei denen war. Dass es auch ein Problem war, dass die von dieser ursprünglichen Plan Gottes ein bisschen abgewichen haben. Und ich will jetzt kurz darauf auch noch kommen, was der Grund dafür war. Aber kurz davor würde ich noch gerne aus unserem Leben einen ganz kleinen Abschnitt erzählen. Und zwar, ich war 20, wo wir geheiratet haben mit Andrea. Und ich weiß bis heute, wie viele Klassenkameraden, viele Freunde von mir gesagt haben, also Barnabas, du bist voll bescheuert. Warum willst du jetzt mit 20 dein Leben kaputt machen lassen? Und ich weiß, was ich damals geantwortet habe. Nämlich, ich habe diesen Leuten gesagt, weil ich fest überzeugt davon war, dass ich meine Frau von Gott bekommen habe, dann habe ich gesagt, wisst ihr was, ich weiß ganz genau, mit 100%iger Sicherheit, dass Gott das Garantie auf unsere Ehe ist. Und Zeit hat sich auch bestätigt. Und wir leben seit 18 Jahren in glücklicher Ehe mit 4 Kindern. Und das sehen wir bis heute als Gottes Segen. Weil wir unsere Ehe, unser Leben Gott anvertraut haben. Ich würde jetzt gerne auf den damaligen Kontext ein bisschen eingehen, wie das damals in Israel war und was die Kinderlosigkeit damals bedeutet hat. Also die Kinder waren damals die Lebensversicherung, die Sozialversicherung für die Leute. Also wenn jemand keine Kinder hatte, hat ein großes Problem. Damals gab noch keine Rente in diesen Form, wie wir das heute haben. Und die Kinder waren diejenigen, die sich um die Eltern gekümmert haben. Aber wir sehen auch, dass Israel irgendwie sehr pfiffig war. Dieses Volk Israel war sehr pfiffig und immer, wo sie gesehen haben, Gottes vollkommener Plan für uns zu anstrengend ist, dann haben sie irgendwie immer so Plan B geschafft. Und da sehen wir auch hier, dass in 5 Mose 7 steht, dass die Kinder sind Gottes Segen. Und Volk Israel hat das gedreht damals und daraus was ganz anderes gemacht, nämlich die haben gesagt und so eine Tradition daraus entwickelt, wenn du keine Kinder hast, dann hast du bestimmt gesündigt, dann bist du verflucht von Gott. Und deswegen war Elkanah sehr wahrscheinlich in Situation, wo er auch gesehen hat, okay, wir bekommen mit meiner lieben Frau, mit Hannah, keine Kinder. Und jetzt müssen wir was machen. Dann hat er diesen Plan B sozusagen dann die Wege geleitet und gemacht. Und das ist sehr interessant. Fast jeden Geschichten im Alten Testament oder im Neuen Testament, wo wir sehen, dass mehrere Frauen in der Ehe eine Rolle gespielt haben oder zusammen waren, das war irgendwie immer mit Stress verbunden. Beim 2 genauso wie bei 5. Und auch ein Beispiel dafür, wie Lea und Rachel sich auch sehr viel gestritten haben und das war auch irgendwie mit Stress verbunden. Und, aber in damaliger Kontext war das auch, wie gesagt, einmal so ein Überlebensplan, dass die Kinder haben musste für die Rentezeit sozusagen, aber das kam auch als ein gesellschaftlicher Druck. Und dann habe ich für mich die Frage gestellt, wie ist das heute in unseren Familien? Welchen gesellschaftlichen Druck von außen bekommen unsere Kinder? Und ich musste feststellen, und ich glaube, das wird auch ziemlich bekannt sein für euch, wenn die Kinder nach Hause kommen und sagen, hör mal Papa, mein Schuh, was ich heute anhatte, war gar nicht cool. Oder diese Kleidung, was ich gerade anhabe, das ist voll peinlich. Weil wir in einer Zeit leben, wo unsere Kinder voll unter Druck gesetzt werden. Oder, ich habe nicht das neueste iPhone, oh, das ist auch peinlich, Papa, also da müssen wir das dran machen. Oder warum bist du mit Mamas Auto gekommen und nicht mit dem neuesten BMW, was du vorgestern gekauft hast? Und so weiter und so fort. Also das kennen wir bestimmt. Was machen wir mit dieser Druck, was aus der Gesellschaft kommt? Passen wir uns an, so wie Elkanah sich auch ein bisschen angepasst hat? Oder versuchen wir unser Leben nach Gottes Wort gestalten und unsere ganze Familie nach ihm richten? Nicht falsch verstehen. An sich ist ein BMW ein tolles Auto und ich habe kein Problem damit. Und das kann auch Gottes Segen für uns sein. Aber wie reagieren wir auf diesen gesellschaftlichen Druck, was unsere Familien begegnet und ganz stark einen Druck aussetzt? Wir sehen jetzt, und da komme ich jetzt zu meinem ersten Punkt, dass Gott uns einen Blick schenkt, wo wir sehen können, wie die Familienleben bei Elkanah und Anna funktioniert hat. Was die Grundprinzipien für diese Familie waren, was dieses Familienleben geprägt hat und was für diese Familie sehr, sehr, sehr wichtig war. Und hier sehen wir 4 Sachen. Das erste war, dass die regelmäßig gebetet haben in der Familie. Die zweite, dass die regelmäßig, also mindestens jährlich einmal, sind sie nach Silo gegangen oder gefahren, um da Gemeinschaft mit anderen und mit Gott zu haben. Im damaligen Kontext war das noch anders. Die haben sich nicht wöchentlich getroffen, so wie wir, um Gottesdienst zu feiern. Aber für die Familie war das sehr wichtig, regelmäßig daran teilzuhaben. Was als drittens Punkt wir sehen, dass die den Opfer regelmäßig auch zu dieser Veranstaltung gebracht haben. Dass wir sehen, dass Elkanah für die ganze Familie, sowohl für die Kinder als auch für die beiden Frauen, die Opferteile, alles ausgeteilt hat, das war für ihn eine sehr wichtige Angelegenheit, dass sie an dieser Opfer teilnehmen. Das vierte Punkt, was wir hierbei sehen, bei der Familie, was sehr wichtig für die war, das ist die Liebe. Die haben einander geliebt, Elkanah und Hannah, und die haben Gott geliebt. Und das hat die Familie sehr stark ausgemacht und geprägt. Nochmal, regelmäßiges Gebet, regelmäßiges Gemeinschaft, Gottesdienst, regelmäßiges Opfer und die Liebe zueinander und Gott gegenüber. Wie sieht das bei mir aus? Wie sieht das in unseren Familien aus? Machen wir das auch? Diese vier Sachen prägen auch unsere Familien. Gehört das eng zu unserem Familienleben dazu? Bete ich täglich für meine Kinder, für meine Ehepartner? Spielt Gottesdienst, die Gemeinschaft mit uns, miteinander, eine Rolle in unserem Leben, in unseren Familien? Und wisst ihr, ich habe auch lange Zeit gedacht, ja Gott, ich bin jetzt gerade so beschäftigt, ich muss jetzt so viel arbeiten während der Woche. Da ist es schon mal gut, dass es Sonntagsschule gibt. Oder dass Fritz und Fratz und Jugendstunde und wie auch immer die alle heißen, dass das gibt, dass unsere Kinder mal dahin gehen können, da was Tolles lernen können. Aber wir sehen das hier irgendwie anders. Natürlich ist das wichtig und ich bin sehr dankbar, dass unsere Gemeinde das alles vorhanden ist. Aber in erster Linie sehen wir, dass Gott für uns Eltern die Verantwortung gegeben hat, unsere Kinder gegenüber. Und das können wir leider nicht abgeben bei dem Manuel oder Christoph oder Miriam oder bei wem auch immer, dass die die geistliche Erziehung von Kindern übernehmen. Mein zweiter Punkt wäre, Hannah wusste, wohin sie mit ihren Problemen hin muss. In jeden Familien. Ich glaube, da würde von uns allen lügen, der sagen würde, in meinen Familien sind keine Probleme. Aber Hannah wusste, wohin mit diesen Problemen. Und ich finde diese Frau erstmal einfach faszinierend, wie wichtig das für sie war, dass diese Probleme, einmal Stress mit der Panina und einmal auch die Kinderlosigkeit, also diese zwei beiden Probleme werden genannt, dass sie einfach damit zum Gott kommt und bei Gott ihr Herz ausschüttet. Was machst du, was machen wir mit unseren Problemen? Egal, ob das jetzt deine persönlichen oder in der Familie Probleme sind. Können wir auch so, wie Hannah das gemacht hat, direkt zu Gott damit kommen und bei Gott abgeben? Wir sehen bei Hannah, dass das als ein Schlüssel, ein ganz wichtiger Schlüssel für sie war, dass sie mit ihrem Problem zum Gott kommt und das bei Gott abgibt. Und wenn wir jetzt anschauen, dann spricht Gott oder Hannah Gott an, Herr der Herrscher. Also das war nicht nur eine damalige Redewendung von ihr, ja, so ist das ganz fromm, Gott mal so anzusprechen, sondern Hannah wusste ganz genau, wen sie anspricht, weil sie schon dieser Gott immer wieder begegnet hat. Für sie war das enorm wichtig, dass sie mit ihrem Problem, mit ihrem ganzen Leben einfach vor Gott kommt. Und da sehen wir einfach mehrere Sachen, was Anna in diesem Gebet gemacht hat. Sie schüttete ihr ganzes Herz vor Gott aus. Sie fleht Gott an. Sie weint vor Gott. Sie betet Gott an. Sie beugt sich hin. Und sie betet ziemlich lange mit Ausdauer und ohne Zweifel. Und wo ich das gelesen habe, da musste ich mich auch direkt angesprochen fühlen. Und ich versuche zwar immer wieder mal an meine Familie zu denken und für sie zu beten, aber die Art und Weise, wie die Frau das gemacht hat, das hat mich schon irgendwie sehr stark beeindruckt. Und ich musste ehrlich zugeben, da fehlt bei mir noch etwas. Da könnte ich an diesem Bereich in meinem Leben, mein geistliches Leben, noch einiges machen. Und dann ist mir auch ein weiteres Beispiel oder Geschichte aus unserem Familienleben eingefallen, wie prägend das Gebet sein kann. Also vielen wissen von euch, 2011 bin ich fast gestorben. Ich lag eine Woche lang an Intensivstation und die Ärzte haben zu meiner Frau gesagt, jeder Mann wird sterben. Und meine Kinder, Nathan und Noel, waren damals zwischen 4 und 6 Jahren ungefähr und vielleicht 7. Und die haben einfach da gespielt mit den Cousins, Cousins. In Ungarn waren wir gerade und die haben das halt gehört, ja, die Kinder wie untereinander reden, ja, kann sein, dass Papa tatsächlich sterben wird. Und sie haben aber auch wahrgenommen, wie die ganze Familie, damals hat eine große christliche Konferenz bei uns stattgefunden, wie diese Konferenz in diesen 3 Tagen, wie intensiv die für mich gebetet haben, wie die ganze Familie von Großeltern bis die Enkelkinder dafür gebetet haben, dass Gott mich heilt. Und danach haben sie auch gesehen, wie ich gesund aus dem Krankenhaus nach Hause kam. Und danach war das so ein prägnantes, so ein heftiges Erlebnis für meine Kinder, dass die von sich automatisch immer gesagt haben, wenn sie irgendwas gehört haben, irgendjemand ist krank, irgendwo sind Probleme, haben sofort zu uns gesagt, Papa, lass uns dafür beten. Das ist für die Kinder eine Selbstverständlichkeit geworden, weil sie das für sich so erlebt haben in der Familie. Und damit will ich nicht uns glänzen. Ich konnte dafür am wenigsten tun. Und das geht vielmehr darum, was für eine Rolle das Gebet in unserem Leben macht. Und hier bei Hannah sehen wir, dass es eine sehr große Rolle gespielt hat. Und mein dritter Punkt wäre, dass Hannah nicht nur wusste, wohin mit ihren Problemen kommen sollte, sondern sie hatte eine totale Hingabe und ein hundertprozentiges Vertrauen Gott gegenüber geäußert. Sie lebten als Familie und sie beteten mit Vollvertrauen. Sie hat, da sehen wir, sich hingekniet, demütig, ohne egoistische Wörter und da betet sie. Und Eli denkt schon, ja, sie ist bestimmt besoffen. Und danach steht Hannah auf und bei diesem Vers 18, sie sprach, lass deine Magd Gnade finden vor deinen Augen. So ging die Frau ihren Weg und aß und ihr Angesicht war nicht mehr so wie vorher. Sie sah nicht mehr traurig aus. Also wo ich das gelesen habe, saß ich ein bisschen da mit Tränen in den Augen und musste mich richtig schämen. Ich weiß nicht, wie das bei euch aussieht, aber ich musste mich dabei erwischen, dass ich ganz oft, egal ob das um mein persönliches Leben geht, um unser Familienleben geht, um unsere Sorge, Probleme geht, ich gebe Sachen beim Gott ab, so wie Hannah das auch gemacht hat. Ich bete für Sachen und ich merke das, dass ich immer wieder die Sachen von Gott einfach zurücknehme. Ah ja, Gott, ich helfe dir schon ein bisschen dabei. Also diese Entscheidung zu treffen ist nicht so einfach, deswegen bete ich dafür, gebe ich bei dir ab und ich merke in 2 Tagen, dass ich das wieder irgendwie zurückgenommen habe und voll am Überlegen, wie ich persönlich Barnabas dieses Problem lösen könnte. Warum machen wir das? Warum mache ich das so? Aber bei diesen Frauen haben wir es ganz anders gesehen. Wir haben bei ihr gesehen, sie kam dahin, sie hat ihr Herz voll ausgeschüttet vor Gott, stand auf und sie war nachher nicht mehr traurig. Sie hat das abgegeben und dagelassen und wusste ganz genau, Gott wird sich kümmern. Sie hat hundertprozentiges Vertrauen diese Gott gegenüber. Sie hat verstanden, was das Vertrauen bedeutet. Das lesen wir auch im Neuen Testament bei 1. Petrus Kapitel 5, Vers 6 und 7. So demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöre und zu seiner Zeit alle eure Sorgen werft auf ihm, denn er sorgt für euch. Er sorgt für dich, er sorgt für deine Familien, dann, wenn du bereit bist, das bei ihm abzugeben. Jeder würde sagen, okay, ist schön und gut, dann ist die Familie dann aufgestanden und dann haben sie sich nächsten Tag auf den Weg gemacht. Nein. Nächsten Morgen früh lesen wir nämlich, die sind wieder in, zum Gottesdienst gegangen und die haben wieder Gott angebetet, weil das denen so wichtig war, bevor sie sich auf den Weg machen, nochmal Gott anzubeten. Ein bisschen später lesen wir, sie wird schwanger, sie bekommt das Kind und das Kind bekommt Name Samuel, das bedeutet, Gott hat mich erhört. Eine faszinierende Geschichte. Die Frau kam zu Gott, hat ihr Herz ausgeschüttet, Gott hat sie erhört und sie hat Gott gegenüber ihre Versprechen gehalten. Sie hat das nicht vergessen. Und was ich auch noch so toll fand in dieser Geschichte, dass Gott nicht nur diese Familie gesegnet hat mit Samuel, sondern, und das habe ich auch schon so oft in meinem Leben erlebt, wo ich gehorsam war, wo ich alles Gott abgegeben habe und nicht zurückgeholt habe, sondern mit vollem Vertrauen bei Gott abgegeben habe, da hat Gott diese Entscheidungen immer gesegnet. Und hier sehen wir, dass Gott noch eine Schaufel drauflegt. Also sie haben nicht nur Samuel bekommen, sondern Gott hat als Geschenk noch mehrere Kinder für die Familie gegeben. Und wisst ihr was? In solchen Familien erben die Kinder Gottes Segen. Wenn wir unsere Kinder das vorleben, was die Gottesbeziehung für uns bedeutet, in alle Lebenssituationen, dann werden unsere Kinder in einer Atmosphäre aufwachsen, wo sie sehen können, dieser Gott ist tatsächlich groß. Dieser Gott ist allmächtig und wir können ihm vertrauen, so wie unsere Eltern das auch machen. Hier sehen wir als noch ein letzter Gedanke, Eli und seine Söhne, ein paar Kapitel später, dass die das, trotz all dem, dass Eli der Hohenpriester war, hat das irgendwie anders hinbekommen. Die Söhne haben eine direkt nach dem anderen gemacht. Und hier sehen wir einen sehr großen Kontakt, wie ein gottesfürchtiger Familienleben aussieht. Und andere Seite Eli mit seinen Kindern, obwohl der Hohenpriester war, aber seine Kinder haben irgendwie so eine heuchlerische, nicht wahre Gottesbeziehung gehabt. Heute ist Muttertag und das passt auch sehr gut zu diesem Thema Familie. Und auch hier von vorne wollen wir uns ganz herzlich bedanken. Ich auch bei meiner Mama, die jetzt gerade nicht da ist, und bei meiner Frau und bei euch allen, Ehefrauen, Mütter und Großmütter, dass ihr für uns da seid, dass ihr für uns erzogen habt in Gottes Furcht, dass wir bei euch sehen durften, wie ihr Gott angebetet habt, wie ihr uns in Gebeten getragen habt. Und wir sind dafür sehr dankbar und wollen ein ganz lautes Dankeschön nochmal für euch dafür sagen. Und noch ein ganz letzter, ein kurzer Gedanke. Hast du vielleicht in deinem Leben das anders erlebt? Vielleicht sagst du, nee, ich bin nicht so in Familie aufgewachsen. Oder meine Ehe, mein Familienleben war bis jetzt nicht so richtig. Dann will ich dir sagen, Gott liebt dich, so wie du bist. Liebe Ehevater, Ehemutter, komm einfach zu ihm. Und er würde gerne für euch einen neuen Anfang schenken. So wie er für mich schon so oft einen neuen Anfang gegeben hat. Und wo er zu mir gesagt hat, Barnabas, du hast das zwar wieder verfehlt, du hast wieder einen Fehler gemacht, aber ich vergeb's dir und ich schenk's dir Kraft, das wieder irgendwie gut zu machen. Oder ich werde das für dich gut machen. Und wenn du das in deinem Leben schon so erlebt hast, komm damit gerne zu Gott. Geh nicht so nach Hause, dass du sagst, ja, ich traue mich nicht. Komm zu Manuel, zu Mareike oder zu den Leuten, die nachher in diesem Nebenraum stehen werden und wo Gebet angeboten wird. Komm zu Gott und gib deine Lasten ab. Er würde gerne einen neuen Anfang für dich schenken. Amen.
Sie hörten einen Predigt-Podcast der EFG Wiedenest. Weitere Predigten, Informationen zu Jesus Christus und zu unserer Gemeinde gibt es unter www.efg-wiedenest.de.